Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum letzten Purple People Talk dieses Jahres oder dieser Saison, besser gesagt. Wir haben uns mal ein bisschen Freizeit genommen und sind über die Bücher gegangen und haben versucht, dieses Jahr rekapitulieren zu lassen und auch einen kleinen Ausblick zu wagen, jeder für sich, und würden euch jetzt im folgenden Podcast gerne ein bisschen was darüber erzählen, was dieses Jahr oder was in dieser Saison so alles lief, was nicht lief und was wir nächste Saison erwarten können, die ja quasi schon vor der Türe steht mit dem Draft im April. Jonas, wie habt ihr, oder generell nicht nur Jonas, wie habt ihr die letzte Woche oder die letzten 2 Wochen ohne Vikings Football so hinter euch gebracht?
Ja, am Championship-Wochenende ist es natürlich mal ein bisschen schade, wenn man dann gerade eine Woche vorher erst ausgeschieden ist. Ich muss sagen, natürlich das Spiel, das NFC Championship Game hat dann die Laune doch wieder etwas gehoben, weil man auch wirklich sagen muss, also zum einen ist auf jeden Fall das richtige Team weitergekommen, das richtige Team, welches die NFC im Super Bowl vertreten wird, muss es einfach sagen, wenn man nochmal über die Saison schaut, die 49ers sind insgesamt das beste Team der NFC gewesen und stehen deswegen auch zu Recht im Super Bowl. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Und da können wir durchaus, denke ich, auch ganz froh sein, dass wir da nächste Woche relativ wenig von Grün und Gelb sehen werden. Da hatte ich doch schon ein bisschen Grauen vor, wenn die 49ers das versaut hätten. Aber gut, ansonsten denke ich, haben wir uns alle mal ein bisschen zurückgelehnt, haben ein bisschen geguckt, wie es jetzt so Richtung Offseason geht, haben manche schon länger, manche jetzt erst angefangen, einen Blick schon mal auf kommende Draft Prospects, auf Vertragssituationen und so weiter geworfen. Und ich denke, da werden wir auch in den nächsten Wochen immer mal wieder noch einiges von hören, viele Diskussionen führen. Und auch wenn die Offseason ohne NFL-Football natürlich immer ein bisschen lang und auch zuweilen langatmig ist, freue ich mich durchaus auch auf diesen Prozess, weil auch das ist mit Blick auf die Vikings und auf die Liga doch durchaus eine sehr spannende Zeit.
Stefan, Christoph?
Ich sehe das eher ähnlich wie Jonas. Ich habe mich auch darüber gefreut, natürlich, dass die 49ers im Super Bowl stehen. Ich fand das Championship Weekend oder der Championship Sunday aber ein bisschen lahm. Also natürlich zum einen, weil wir nicht dabei waren, aber auch grundsätzlich war das nicht so den Football, den ich mir gewünscht hätte. Zieht sich auch ein bisschen durch die ganzen Playoffs, mit Ausnahme natürlich unseres Sieges gegen die Saints. Habe ich mir mehr erwartet. Grundsätzlich tat es aber nach dieser Niederlage gegen die von uns wirklich gut, mal ein bisschen durchzuatmen, die Saison in Ruhe Revue zu passieren und sich jetzt neu zu ordnen. Erstmal auf den Super Bowl und dann, wie Jonas sagt, auf die Offseason, die sehr spannend für uns Vikings wird.
Ja, also ich bin da genau dabei. Gut, dass die Packers nicht im Super Bowl sind. Aber sonst, ja, waren diese ja, Championship Games sehr eindeutig. Also an Spannung war da quasi nichts dabei. Ich hoffe, dass es im Super Bowl jetzt anders wird. Da treffen zwei Teams aufeinander, die doch im ganzen Schwung auch unterschiedlich sind und unterschiedliche Stärken haben. Und dann freue ich mich darauf, ganz entspannt da zu sitzen, ohne ja, Angst haben zu müssen, dass die Vikings verlieren, um zu sehen, wie es ausgeht.
Das ist doch mal ein positiver Ausblick auf den Super Bowl. Keine Packers und keine Angst, dass wir verlieren. Also fast wie jedes Jahr. Dann würde ich sagen, fangen wir gerade mal an mit dem Revue passieren lassen. Christoph, wie siehst du das bezüglich Erwartungen versus Ergebnis von den Vikings?
Naja, ich sag mal so, die Wunscherwartung von uns allen ist immer eine perfekte Saison. Ist natürlich alles unrealistisch. Meine Erwartungen waren tatsächlich so 10, 11 Siege, sind jetzt 10 geworden, gerade weil man dann am letzten Spieltag auch alles hergeschenkt hat, da der Playoff-Platz einfach sicher war und auch die Position genau sicher war. Sonst denke ich schon, dass wir die Bears zu Hause hätten schlagen können, wenn wir mit der vollen Kapelle aufgelaufen sind. Und dann bis in die, ja, Divisional Round zu kommen, sollte eigentlich oder zumindest in den Playoffs, Playoffs so um Sieg auf jeden Fall zu spielen, sollte grundsätzlich das Ziel sein mit dem Kader, der auch vom Cap genau auf Kante genäht ist aktuell. Und das ist schon alles ganz okay gelaufen. Natürlich hätte ich mich über mehr auch sehr gefreut, aber ich finde jetzt nicht, dass man großartig underachieved hat. Insgesamt als Team gesehen. Da gibt es sicherlich Positionen, wo ich dann enttäuscht war, insbesondere die Cornerbacks, aber ich glaube, auf das Genaue kommen wir ja gleich später nochmal zurück, wenn wir ja die großen Schwächen ansprechen. Aber sonst sind die Erwartungen eigentlich ziemlich erfüllt worden, so overall gesehen.
Stefan, wie sieht das bei dir so aus?
Ziemlich ähnlich. Am Ende kann halt nur einer gewinnen in der NFL. Und für 31 Teams ist das ein trauriger Abgang. So gesehen kann man natürlich sagen, alles außer das Super Bowl ist eine Enttäuschung, wenn man das ein bisschen differenzierter betrachtet. Hatten wir eine gute Saison mit 10 Siegen. Wir hatten einen tollen Playoff-Win, wo uns nicht viele Leute, inklusive den Vikings-Fans, wirklich was ausgerechnet haben. Und klar geht immer mehr und klar wünschen wir uns mehr, aber unter den besten 8 ist schon ein ordentliches Ergebnis.
Würde ich auch so sehen. Jonas, wie ist's bei dir?
Ja, ich glaube auch, also wenn ich das auch immer wieder bei einigen Fans sehe, wenn da wieder von Super Bowl or Bust gesprochen wird, das ist einfach eine Erwartung, mit der kannst du nicht in diese Liga gehen. Diese Liga ist einfach so ausgeglichen und hat eine so große Leistungsdichte, dass halt einfach extrem viel zusammenkommen muss, damit es am Ende das ganz große Ding wird. Und ich glaube, klar hat man immer irgendwie den Traum, am Ende das Team zu sein, was im Super Bowl steht, noch am letzten Wochenende dabei zu sein und den Super Bowl zu gewinnen. Natürlich, wenn wir diesen Traum nicht hätten, dann wären wir ja auch irgendwie keine Fans da und nicht in dem Maße dabei, wie wir es sind. Aber im Endeffekt muss man sagen, wir haben einen Playoff-Kader, das wurde gezeigt. Man ist in die Playoffs gekommen, man hat sich einen Spieltag vorher qualifiziert. Das letzte Spiel, glaube ich, das braucht man, das kann man aus der Bewertung getrost streichen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man das gewonnen hätte, wenn es da noch um was gegangen wäre und wenn man da mit voller Mannstärke gespielt hätte. Ich meine, selbst die Backups hätten es ja fast noch gewonnen. Man kann eigentlich fast froh sein, dass man es nicht gewonnen hat, weil man dadurch tatsächlich eine Draftposition gut gemacht hat gegenüber den Houston Texans, wo man nach ihnen gepickt hätte, wenn man die Bears noch geschlagen hätte. Und ja, dazu noch ein Playoff-Sieg. Das ist im Endeffekt so das, was man halt realistisch von diesem Kader erwarten konnte. Und alles andere wäre halt ein schöner Bonus gewesen. Aber im Endeffekt sind das Erwartungen, die man halt wirklich auch als Erwartungen so stellen kann. Und die dann eben nicht einfach nur Träume sind, wie eben Super Bowl oder was. Ich meine, selbst wenn man sich mal anguckt, das Team, was in der Regular Season eigentlich von allen als das unstoppbare Team deklariert wurde mit den Ravens und deren Offense, man hat gesehen, wie schnell das gehen kann, dass sie in die Playoffs gehen und one and done raus sind. Und das kann halt überall passieren und man hat es in den letzten Jahren immer wieder gesehen und deswegen ist dieses Super Bowl-Obast-Gerede halt einfach Bullshit und ich würde sagen, wenn man sich die Erwartungen anguckt, die man vor der Saison realistisch haben konnte, dann war das eine ordentliche Saison, mit die den Erwartungen mindestens entspricht.
Also sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir eine Verbesserung zur letzten Saison gesehen haben. Und
das auf jeden Fall.
Denke ich, da gibt es auch sicherlich Gründe dazu, wieso wir diese Saison besser dastehen wie letzte Saison. Wie oder welche wären das denn deiner Meinung nach, Jonas?
Ja, ich glaube, mal mit dem Offensichtlichsten anzufangen aus meiner Sicht ist der Wechsel im Schema, im Spielsystem, der einfach viel besser auf die Mannschaft gepasst hat, zum Quarterback gepasst hat, der die Offensive Line deutlich entlastet hat, dadurch, dass man weniger offensichtliche Dropback-Pass-Situationen hatte. Die Offensive Line ist nach wie vor labil im Pass-Protection. Das hat sich zu letzter Saison nur geringfügig geändert. Sie ist etwas stabiler geworden, hat sich auf, ich sag mal, 4 von 5 Positionen leicht verbessert. Nicht so viel, wie wir es natürlich erhofft hatten. Wir hatten natürlich da auf mehr gehofft, aber im Endeffekt war eine Verbesserung da. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, Cousins hat auf jeden Fall eine bessere Saison gespielt, hat wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere gespielt. Und das, denke ich, sind für mich so die, ja, sind so die 3 Schlüsselfaktoren, warum die Vikings dieses Jahr besser waren als letztes Jahr.
Okay. Ich denke, gerade mit der besten Saison Cousins bin ich immer so, ich sag, bis jetzt kommt ja noch was. Stefan, ich habe dich gerade rüde unterbrochen.
Alles gut. Ich wollte auch nur sagen, ich habe mich hinten dran gehangen, weil das ist ja ähnlich sehr. Für mich ist zentral wirklich Cousins, der in einem anderen Scheme, aber vor allen Dingen er selber deutlich besser gespielt hat. Und man hat sich immer wieder anhören müssen, dass er das nicht kann, dass er das nicht kann, dass er uns keine Spiele gewinnen kann. Alles hat er eigentlich dieses Jahr ad acta gelegt, diese ganzen Diskussionen. Er kann uns Spiele gewinnen, er kann auch mal vor die Mannschaft treten, wenn es sonst nicht läuft und er zieht den Karren aus dem Dreck. Ich denke, wir haben den richtigen Quarterback da und ich freue mich drauf, in die nächste Saison mit ihm zu gehen.
Ja, ich finde auch, dass Cousins eine wirklich richtig gute Saison gespielt hat. Beste finde ich immer schwer zu beurteilen, weil das ist halt immer so ein gesamtes offensives Zusammenspiel. Und ich muss zugeben, ich habe ihn in Washington zu wenig gesehen, um das zu vergleichen. Aber ich sag mal so, bis auf ein, zwei Spiele am Anfang der Saison war es einfach durch die Bank weg echt immer gut. Hat uns dann auch den tollen Comeback-Win gegen Denver geschenkt. Ein Megaspiel in den Playoffs. Das war echt eine gute Saison. Und für mich ist aber auch noch ein Punkt die Verbesserung im Run-Game im Vergleich zu letztem Jahr. Ich sehe auch, dass Passing-Game wichtiger ist als Running, aber das war halt letztes Jahr so ein absoluter Non-Faktor. Wir konnten ja so quasi gar nicht laufen und sind auch überhaupt nicht gelaufen. Und so konnte man dann jetzt auch mal in der Führung ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, der Defense ein bisschen Zeit geben und das hat uns schon geholfen und da sehe ich dann auch gerade die Verbesserung in der O-Line, die uns geholfen hat, Cook besser ins Spiel zu bringen und dann auch Madison immer mal wieder einzustreuen. Und ich denke auch, dass das viel geholfen hat, denn dadurch hatten wir einfach eine bessere auch Aufteilung, Balance und konnten auch mal ein bisschen Druck von Cousins nehmen und auch mal einfach einfache First Downs holen in Dritter und Kurz.
Das ist so. Ich denke, die große Cousins-Diskussion brauchen wir hier nicht zu führen. Die wird regelmäßig in irgendwelche Facebook-Kommentaren geführt. Da brauchen wir uns jetzt nicht auch noch die Finger schmutzig machen damit. Aber so mal die allgemeine Frage. Woran hat sie gelegen?
Ja, woran hat es gelegen? Ne? Ja, wenn wir jetzt davon reden, was fehlt uns, um den letzten Schritt zu machen? Ja, es ist halt, wie Jonas es gerade schon angesprochen hat, das typische Vikings-Problem, Problem der letzten Jahre, die O-Line. Da ist man immer noch anfällig und man merkt, sobald Cousins keine Zeit mehr hat, wird es halt schwer. Er ist halt ein Pocket-Passer. Darauf muss man sich einstellen. Er wird nicht wie Lamar Jackson dann eben den 70-Yard-Scramble rausholen. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Ist gut, dass wir einen O-Line-Coach haben mit O'Neal und Bradbury, zwei Talente in der Line. Auch jetzt Drew Samia, je nachdem, wie er sich entwickelt. Vielleicht kann man auch in der Offseason noch was machen. Das war halt so in der Offense eigentlich die große oder die größte Schwäche. In der Defense sehe ich so ein bisschen den Interior Pass Rush. Also Griffin und Hunter brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die beiden hatten eine super Saison und sind auch zu Recht dann im Pro Bowl. Hunter direkt, Griffin halt als Nachrücker, alles okay. Aber aus der Mitte kommt da halt eigentlich kein Druck auf den Quarterback, den gegnerischen. Und wenn die beiden dann von außen kommen, konnte immer, ob es jetzt Rodgers in Green Bay oder wer auch immer, einen Schritt nach vorne gehen, hat sich dann dadurch noch eine halbe Sekunde gekauft und konnte dann auf unsere nächste Schwachstelle spielen, und zwar die Cornerbacks, die sich ja halt oft bei langen Dingern haben schlagen lassen. Das war dies Jahr wirklich auffällig, dass dann so ein Rhodes oder Waynes immer wieder die langen Dinger kassiert haben und den Schritt zu langsam waren. Ob das jetzt genau am Scheme liegt oder an den Spielern selber, schwierig, aber das war echt kein gutes Cornerback-Play dieses Jahr. Also nicht das, was wir sonst auch die Jahre davor mal gewöhnt waren, besonders 2017.
Stefan?
Ja, gut. Die Schwächen sind klar, die haben wir schon oft genug angesprochen. Cornerback ist brutal gewesen. Besonders Rhodes war wirklich auch nochmal ein deutliches Stück schlechter, finde ich, wie jeder andere Cornerback bei uns. Am Ende hat man gegen vielleicht das beste Team der NFC, vielleicht das beste Team der Liga verloren, das beste Team der NFC sowieso. Und sah da natürlich übel aus, müssen wir auch sagen. Kam aber auch ein bisschen viel zusammen. Erstmal dieser dubiose NFL-Spielplan, der eben den zwei besten Teams einer Konferenz die Bye-Week zuspricht, wodurch wir gegen ein auf dem Papier deutlich besseres Team auswärts mit deutlich weniger Zeit zur Regeneration antreten mussten. Dann hatten wir eigentlich das ganze Jahr kaum Verletzungsprobleme. Und dann eben in so einem wichtigen Spiel oder in der wichtigsten Phase der Saison plötzlich ohne irgendwelchen Nickel-Cornerback dazustehen, was uns wirklich wehtat, weil eben auch unsere anderen beiden Corner ein ziemliches Down-Year hatten. Das sind so, denke ich, die zwei größten Punkte. Und dann, was leider auch der Wahrheit entspricht, ist, dass unser Offensive Play Calling im wichtigsten Moment mich sehr enttäuscht hat. Das war unter der Saison, gerade so Mitte der Saison, hervorragend und wurde dann zu den Playoffs leider sehr, sehr konservativ, und das hat mich sehr geärgert.
Ja, ich glaube auch, also wer während des Spiels zwischendurch mal meinen Twitter-Feed geguckt hat, also mit dem Playcalling im Divisional Round Game, war ich überhaupt gar nicht einverstanden. Da waren viele extrem konservative Entscheidungen bei, die ich einfach überhaupt nicht verstanden habe. Ob das die gefühlt drei oder vier Fourth Quarter Punts waren, wo das Spiel eigentlich schon gefühlt längst gelaufen war, anstatt dass man da nochmal alles reinwirft. Ob das bei 10 oder 17 Punkten Rückstand, ich weiß nicht mehr genau, was es war, der Drive-Start war, wo man mit Run und Screen und Screen-Pass anfängt und sich da wieder in eine schlechte Situation bringt. Also ich glaube, da ist echt extrem viel mit dem Play-Calling schiefgelaufen. In einem System, was sich eigentlich halt auch über die Saison gesehen relativ gut und wirklich insgesamt auch ausgewogen fand, auch oft auf die Gegner gut eingestellt, und da hat es mich halt ein bisschen gestört, dass es gerade hin zum Ende der Saison immer konservativer wurde, dass man auch auf Gegner, die halt bestimmte Dinge in dem Schema rausgenommen haben und gut attackiert haben, keine Antwort gefunden hat. Das war schon in Woche 16 gegen Green Bay so, dass man da absolut die falschen Antworten gefunden hat, und das ist was, was halt im nächsten Jahr besser werden muss, weil man sieht, es ist eigentlich ein fast identisches, aber zumindest sehr ähnliches Schema zu dem, was ja auch die 49ers spielen, und da muss man halt einfach schauen, dass man halt einfach bessere Antworten findet, wenn die Hauptwaffen halt rausgenommen werden. Das liegt zum Teil eben am Playcalling, am Schema, das liegt aber auch so ein bisschen, da kommen wir, denke ich, später auch beim Offseason-Ausblick nochmal drauf, an den Waffen, die man hat, die man gerade in der Offense auf Wide Receiver hat, wo man halt einfach sagen muss, dass hinter Stephon Diggs und Adam Thielen, der über die Hälfte der Saison raus war, nicht viel gekommen ist. Und da, glaube ich, muss man einfach flexibler werden. Gerade den Wide-Receiver-Raum noch mal breiter aufstellen, dass man da wirklich mehr reagieren kann, auch eben wenn einer der Leistungsträger mal ausfällt. Und das wird, glaube ich, die Hauptaufgabe sein in der kommenden Off-Season, da halt zu schauen, dass man Antworten darauf findet, was man tut, wenn der Gegner eben das eigene Offense-Schema mal gut rausnimmt.
Ja, das ist so. Und dann kommen wir ja gerade zu denen, die wir eigentlich gerade kritisiert haben, und zwar zum Coaching-Staff. Ihr habt ja jetzt eigentlich mehr oder weniger alle angesprochen, dass ihr grundsätzlich mit dem neuen Schema oder gerade Offensivschema sehr zufrieden seid, zumindest wart, bis zu einem gewissen Zeitpunkt innerhalb der Saison. Da kann ich mich nur anschließen. Und ich denke, da könnten wir schon noch mal einen Blick drauf werfen, was sich da so geändert hat. Jonas?
Ja, ich glaube, also wenn man guckt, welche Moves da vor der Saison gemacht wurden, ich glaube, Stefanski zu befördern, ihn dauerhaft in die Rolle zu nehmen als Offensive Coordinator, war auf jeden Fall der richtige Move vor der letzten Saison. Dann natürlich die Verpflichtung der, ich sag mal, gesamten Kubiak-Gruppe mit Gary und Clint Kubiak, die als Offensive Advisor und Offensive Coordinator dazugekommen sind, und ihr Schema mitgebracht haben, dann natürlich noch Rick Dennison, der auch zu dieser Gruppe gehört hat, und auch Periani, der Titans-Coach, die alle aus genau diesem Schema kommen, die der Offense eine neue Identität gegeben haben, was ja in der letzten Offseason ein ganz großes Thema war, wo wir viel drüber gesprochen und viel drüber diskutiert haben, und ich denke, insgesamt hat das gut geklappt. Die Mannschaft hat das neue Schema gut angenommen. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, dass der offensive Coaching-Staff insgesamt doch positiv gesehen werden kann von dem, was er jetzt gemacht hat. Und ich glaube, wenn man jetzt in der Offseason die richtigen Schlüsse zieht, natürlich ohne Stefanski, der ja bekanntlicherweise nach Cleveland gegangen ist, dann können wir da auch sehr positiv draufblicken. Könnt später nochmal, werden ja später nochmal drauf kommen, was die Veränderungen im Coaching-Staff bedeuten werden, die ja jetzt anstehen. Und aber insgesamt, gerade in der Offense, glaube ich, können wir da sehr zufrieden sein. Und auch in der Defense wurde ja auch wieder viel über Zimmer diskutiert in diesem Jahr. Natürlich vor allem wegen seiner ich sag mal, offensiven Ansichten, aber auch dadurch, dass die Defense halt dieses Jahr etwas mehr gewackelt hat, als wir das gewohnt waren. Aber auch da muss man ja sagen, gerade nach der Bye Week hat man ja wirklich gute Schlüsse gezogen. Man hat die Defense aggressiver spielen lassen, vor allem Richtung Ball Production, was ja eigentlich kein Schwerpunkt der Mike Zimmer Defense in den letzten Jahren immer war. So dass man halt darauf, dass man nicht mehr in der Lage war, die Gegner einfach daran zu hindern, den Ball zu bewegen, reagiert hat, indem man eben jetzt mehr versucht hat, dem Gegner den Ball wegzunehmen. Und ich glaube, abgesehen vom 49ers-Spiel wurden ab der Bye Week in jedem Spiel mindestens zwei Takeaways genommen. Und das, da hat ja auf jeden Fall die Reaktion auch geklappt. Und deswegen, glaube ich, können wir insgesamt sagen, dass wir auch vom Coaching-Staff eine sehr gute Saison gesehen haben, Offense wie Defense.
Genau. Stefan, deine Meinung dazu?
Ja, ich bin ein bisschen kritischer. Also bei der Defense gebe ich Jonas recht. Ich denke, das war eine temporäre Sache. Ich denke, wir werden wahrscheinlich mehr in die Defense investieren in der kommenden Offseason als in die Offense. Bei Zimmer, wie gesagt, der Defense ist nicht das Problem. Ich habe wirklich meine Befürchtung, dass er sich immer mehr in die Offense einschaltet. Es wird jetzt auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie auch Stefanski in Cleveland called, ob er weiterhin solche Up-and-Down-Calls hat, dass es Spiele gibt, wo er überragend ist und Spiele, wo er dann viel zu kompetent ist, oder ob ein Zimmer da wirklich reingeredet hat, und dann macht mir das durchaus Sorgen für die nahe Zukunft. Ansonsten mit Kubiak wird sich in der Offense nicht viel ändern, zumindest wie sie aussieht. Wir werden weiterhin viel Outside-Zone spielen, werden viel auf Play-Action vertrauen, wo Cousins ja auch wirklich seine Stärken hat. Von daher wird das sich nicht viel ändern vom Look. Ich hoffe wirklich, dass Zimmer da seinem Offensive-Coordinator möglichst freie Hand gibt und dass Kubiak auch selbst nicht zu konservativ wird.
Können wir nur hoffen, ja. Christoph?
Ja, ich sehe es halt wirklich ähnlich. Die Aggressivität hat mir halt wirklich gut gefallen, die wir zwischendurch in der Saison gezeigt haben. Dass er mal ein paar Deep-Shots auf Diggs auch genommen hatte. Das waren immer super Plays, die uns echt nach vorne gebracht haben. Vielleicht wäre es dann auch anders gewesen, wenn Thielen länger mit dabei gewesen ist. Aber ich hoffe, dass man sich auch dann ein gewisses Maß mehr an Aggressivität behält und daraus lernt, was jetzt die Probleme waren, wenn man mal in Führung ist. Denn dann wurde es halt oft sehr konservativ und dann waren wir relativ einfach zu stoppen. Und das ist wirklich nicht gut. Defense mal sehen, was noch passiert. Wer jetzt dann wirklich als Defensive Coordinator announced wird oder ob das wirklich dieser Duo-Job ist zwischen Patterson und Adam Zimmer, werden wir dann sehen. Klar muss man sich auch weiter ein bisschen anpassen. Dann muss ich Jonas einmal kurz korrigieren und sagen, auch gegen San Francisco hatten wir zwei Takeaways, und zwar einmal die Interception und einen Fumble, den wir uns geholt hatten. Nur mal so. Und ein besonderes Dings möchte ich dann aber nochmal geben an Lob an auch die Special Teams. Und zwar dann von mir aus gerne auch an Nate Keating, unseren Kicking Coordinator oder Assistant. Denn das ist das erste Mal seit Jahren, wo wir sagen können, mit Dan Bailey hatten wir dieses Jahr jemanden, der wirklich eigentlich immer geliefert hat. Bis auf ein, zwei Ausnahmen, ich glaube 93% gemachte Field Goals. Da hätte ich auch keine Angst gehabt, wenn er am Ende einen Game Winner hätte schießen müssen, denn das sah dies ja schon echt viel besser aus als die letzten Jahre, egal wen wir da als Kicker hatten.
Ich kann trotzdem nur nicht hingucken.
Gewohnheit.
Gewohnheit, einfach Gewohnheit. Dann Kommen wir doch mal auf die Evaluation der Offseason und vom letzten Draft, was daraus kam, wie sich die Spieler eingefügt haben. Jonas, möchtest du da vielleicht gerade anfangen?
Ja, also Free Agency kann man, glaube ich, relativ kurz fassen. Man hat wenig Mittel gehabt. Man hat mit dem Mittel es immerhin geschafft, Anthony Barr zu verlängern, was aus meiner Sicht wichtig war. Es ist jetzt natürlich, wenn man zurückblickt, kann man natürlich gewisse Fragen stellen, einfach weil Barr dieses Jahr keine super tolle Saison gespielt hat. Aber im Endeffekt ist er halt trotzdem noch, glaube ich, ein sehr wichtiger Part unserer Defense und deswegen war das zu dem Zeitpunkt auch die richtige Entscheidung. Und ich denke, ja, viel mehr war nicht drin. Das Einzige, was man an der Free Agency rausnehmen muss, wo ich schon damals extrem gestutzt habe und was leider nicht besser geworden ist, sondern sich leider so gezeigt hat, wie man es befürchtet hat. Ich habe keine Idee, wer auf die völlig absurde Idee gekommen ist, diesen Dreijahresvertrag an Shamar Stephen zu geben, weil ein Defensive Tackle, ein Three-Technique Defensive Tackle, der exklusiv Run-Stopper ist und nicht mal da gut ist, einen Dreijahresvertrag zu geben, der nicht billig war, bei unseren aktuellen Mitteln mit garantiertem Geld über das erste Jahr hinaus. Das heißt, man wird ihn auch dieses Jahr vermutlich nicht rauswerfen können. Das heißt, und auch nicht wirklich Geld sparen können. Das war schon ein Move, der mich doch sehr verwirrt hat und wo ich bis heute nicht so ganz verstehe, was die Entscheidungsträger da geritten hat. Aber ansonsten denke ich, hat man auch mit Josh Klein, mit den Mitteln, die man zur Verfügung hatte, doch auch das gemacht, was man tun konnte. Und hat, denke ich, auch eine gute Struktur geschaffen, um mit einem schlagfertigen Kader in die Saison zu gehen. Der Draft, den sehe ich doch deutlich positiver. Ich denke, die ersten 4 Picks in die Offense zu investieren, war zu dem Zeitpunkt absolut richtig und notwendig und hat sich, denke ich, an vielen Stellen auch ausgezahlt. Bradbury, klar, hat eine Up-and-Down-Saison als Center gespielt, aber Center ist halt nun mal auch eine sehr schwere und komplexe Position, wo man sich, denke ich, auch erstmal einfügen muss. Und gerade wenn du halt dieser Art etwas undersized Center bist, das ist halt ein Trade-off, den man da auch ein bisschen abgibt für die Athletik, die man da bekommt. Und man hat schon gesehen, wozu diese Athletik da sein kann, bei vielen Lauf- und Screenplays. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall sehr positiv in die Zukunft blicken. Bei Irv Smith auch absolut die Erwartungen erfüllt. Ein solides Jahr als Receiving Tight gehabt, auch als Blocker gut ausgesehen. Also auch das ein sehr ordentlicher Pick gewesen. Mattison, klar, haben wir immer wieder darüber gesprochen, ob das wirklich notwendig war, ihn an der Position zu picken. Aber auch er hat eine gute Rookie-Season gespielt, war ein guter Komplementärback zu Dalvin Cook. Und ich denke, auch da können wir uns auf die nächsten Jahre durchaus freuen. Ja, von Drew Samia haben wir noch nicht viel gesehen. Da haben viele gehofft, dass er früher Action sieht und eventuell auch einen der aktuellen Starter ein bisschen um den Starting-Spot pushen kann. Das ist nicht passiert, nicht mal annähernd. Und ich weiß auch nicht, ob er das nächstes Jahr kann. Ansonsten, ja, Defense kam halt erst deutlich später. Deswegen ist für die Defense auch nicht viel rausgekommen. Chris Boyd hat eine ordentliche Saison als Special-Teamer gespielt. Armon Watts hat sehr gute Ansätze gezeigt und auch wenn man auf die Late-Round-Picks guckt, oder BC Johnson ist ein ordentlicher Roleplayer und ich denke, da haben wir auf jeden Fall eine gute Basis, auf der wir da in den nächsten Jahren arbeiten können und deswegen denke ich, kann man mit der Draft-Klasse auf jeden Fall sehr zufrieden sein.
Sehr gut. Andere Meinungen noch zur Draft-Klasse?
Nee, ich bin mit der Draft-Klasse an sich selbst auch wirklich zufrieden. Wie gesagt, Bradbury hatte Jonas ja schon angesprochen. Im Run-Blocking wirklich eigentlich immer echt gut, aber Pass-Blocking hat ja halt seine Ups und Downs, aber ich denke, das wird sich noch entwickeln. Also der hat ja auch immer wieder gezeigt, dass er besser Pass-Blocken kann. Und dann hat man halt auch in den schwierigeren Spielen gesehen, oder in den schwierigeren Matchups, dass er da durchaus seine Probleme hat. Aber das ist halt auch eine Size-Geschichte. Vielleicht kann er jetzt noch in der Offseason ein bisschen was draufpacken. Mit ein bisschen, ja, zusätzlichem Training, der zusätzlichen Erfahrung. Sollte es eigentlich schon besser werden. Und möglicherweise passiert ja auch noch was irgendwie auf Left Guard, mit Elfline, der auch eher wieder, ja, ich sag mal so, der schwächere Part insgesamt in der Line war. Vielleicht kriegt man da noch ein Upgrade oder findet im Draft irgendwas, oder Samia hat sich mit einer Saison Training weiterentwickelt. Dann wird es auch direkt einfacher für den Center, was zu machen. Und dann sollte das schon ganz gut aussehen. Und ich finde, Irv Smith würde ich sogar noch ein bisschen mehr loben. Denn für mich so eigentlich der beste Tight End zumindest, der in diesem Draft, oder der hatte die beste Rookie-Saison aller Tight Ends. Ich meine, ein Fant hatte zwar ein bisschen mehr Receiving Yards, aber Irv Smith vom Gesamtpaket war da schon echt, echt richtig gut. Besonders wenn man bedenkt, dass Tight Ends im Normalfall eher Probleme haben, sich an die NFL zu gewöhnen.
Stefan, hast du da noch was zu ergänzen?
Ja, nicht viel. Also, ihr habt schon viel gesagt. Ich finde den Draft auch gut, wirklich in die Tiefe. Wir haben in den späten Runden wirklich einiges an Potenzial geholt. Ja. Sei es ein BC Johnson, der einen ordentlichen Job gemacht hat für einen Siebtrunden-Pick und als dritter Wide Receiver wirklich gut gespielt hat. Chris Boyd, wo man ein bisschen abwarten muss als Corner. Aber vor allen Dingen, wenn mir gefallen hat, ist Armon Watts als Defensive Tackle und Ollie Odu als Offensive Tackle. Beide 6. Runden Picks. Beide nicht viel gespielt, dass man jetzt auch nichts übertreiben soll. Aber was sie gespielt haben, hat wirklich Hoffnung auf mehr gemacht. Und sind auch zwei Positionen, wo vielleicht was diese Offseason passieren kann. Defensive Tackle und Offensive Tackle, wo wir zumindestens gute Backups vielleicht nächstes Jahr haben.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Saison 2019 ab. Und zwar mit unseren eigenen kleinen Vikings Awards. Wir haben den MVP, den Offensive und Defensive Player of the Year zu vergeben, sowie den Offensive und Defensive Rookie of the Year. Und da kommen wir auch gleich zu euch, liebe Zuhörer. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wer an eurer Meinung nach an diesen 5 Positionen sein sollte. Also MVP, Offensive Player, Defensive Player of the Year und Offensive und Defensive Rookie of the Year. Dann würde ich mal sagen, gehen wir reihum. Jonas, dein MVP.
Ja, Easy Choice. Cousins ist aus meiner Sicht der größte Faktor gewesen, dass die Saison deutlich besser war als im letzten Jahr. Ich denke grundsätzlich allein schon dadurch, dass der Quarterback immer der wertvollste Spieler im Team ist und der wichtigste Spieler im Team. Bei der Art, wie er gespielt hat, kann es da echt keinen anderen Pick geben.
Christoph?
Ja, dasselbe. Der Quarterback ist halt einfach zu wichtig. Und wenn der jetzt nicht richtig schlecht spielt, dann ist er halt der MVP. Gleiches, also, außer es ist vielleicht Mitch Trubisky, dann, aber normalerweise in fast allen Teams ist er der MVP. Und Cousins hat eine gute Saison gehabt. Also ganz klar Cousins.
Stefan?
Ja, keine Widerrede, kann nur der Quarterback sein.
Gut. Auch ich kann mich dem nur anschließen. Dann haben wir vier Stimmen für Kirk Cousins und einen Mittelfinger für alle, die immer noch glauben, er wäre scheiße. Kommen wir zum Offensive Player of the Year. Jonas?
Ja, da wird dann eben vom besten und nicht mehr vom wertvollsten Spieler reden. Gehe ich dann mit Dalvin Cook, auch wenn die zweite Saisonhälfte abgebaut hat. Aber das liegt halt einfach daran, zum einen, dass er verletzt war, zum anderen daran, dass der Running Back halt eben sehr abhängig davon ist, was um ihn rum passiert. Und das, was um ihn rum passiert ist, ist halt schwieriger geworden. Er hat mehr volle Boxen gehabt. Die Offensive Line hat im Run-Blocking für mein Gefühl ein bisschen abgebaut. Aber er war trotzdem noch nicht der wertvollste, nicht annähernd. Da gibt es noch einige, die man da über ihn nennen kann, aber halt doch der beste, qualitativ beste Spieler in dieser Offense. Und deswegen würde ich ihn da auf jeden Fall honorieren.
In dem Fall erste Stimme für Cook. Ich habe so das Gefühl, es geht vielleicht mit der zweiten Stimme in eine ähnliche Richtung. Christoph?
Ja, guck. Also einmal im Laufspiel, was er uns dann gerade am Anfang, die explosiven Plays, das war schon enorm. Auch immer seine Yards geholt und dann im Laufe der Saison auch immer mehr ins Screen Game eingebunden und da auch quasi ja so ein Safety Blanket für Cousins. Das war eine echt gute Saison von ihm und das hat er gut gemacht und ich sehe da niemand anderen, der wirklich in dem Maße dann auch sonst noch herausgestochen hat.
Stefan?
Naja, es können sicher nicht immer alle einig sein. Ich sehe da durchaus jemanden, der ein bisschen vergessen wird. Ich habe Stephon Diggs als meinen Offensive Player of the Year. Also, Dalvin Cook hat ein tolles Saison gespielt und er ist, glaube ich, meine Nummer 2. Ich sehe Diggs einen Ticken wichtiger, aber auch noch einen Ticken besser. Cook war ein toller Runner, was er mir dieses Jahr nicht so gezeigt hat, war seine Receiving-Möglichkeiten. Also klar, als Screen-Empfänger war er auch wirklich sehr gut. Aber so als klassischer Receiver habe ich ihn ein bisschen vermisst. Das hatte auch immer wieder Probleme mit so Concentration Drops, also keine schwierigen Pässe, die er trotzdem fallen lässt. Diggs dagegen hat wirklich eine tolle Saison gespielt, was ein bisschen untergegangen ist, hat performt, als auch die meiste Zeit Thielen nicht da war. Hatte auch ein paar Fumbles, die darf man nicht vergessen, aber insgesamt war er für mich der Offensive Player of the Year.
Ich habe ihn halt genau wegen der Fumbles, muss ich sagen, hätte ich ihn jetzt nämlich nicht genommen, beziehungsweise wurde dann auch mal den Ball blöd hat durch die Hände flutschen lassen und dadurch dann mal irgendwie, ich glaube, ein, zwei Interceptions entstanden sind. Und deswegen hätte ich auch, habe ich jetzt Cook gesagt.
Kann ich verstehen und ich möchte auch gar nicht den Cook denunzieren. Man könnte aber, wenn man die Turnover bei Diggs angeht, genauso sagen, dass Dalvin Cook in Pass Protection wirklich kein guter Running Back ist und uns da einige Probleme bereitet hat in der Protection von Kirk Cousins.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, dass ich persönlich auch Cook da vorne sehe. Auch wenn ich Diggs nur ungern vergessen würde. Kommen wir zum Defensive Player of the Year und bevor da irgendjemand was sagt, möchte ich gern meinen in den Topf werfen und zwar Rhodes.
Ich meine, Pro Bowler.
Ja, natürlich. Immerhin hat er es im Pro Bowl geschafft. Und hallo, wenn das mal nicht ein Zeichen ist, dass eine Saison super war. Jonas, wer ist dein Defensive Player of the Year?
Ja, ich gehe da, glaube ich, ein bisschen von der Mehrheitsmeinung weg und ich möchte auch den Spieler, der wahrscheinlich die Mehrheitsmeinung kommen wird, da gar nicht rausnehmen, weil auch der eigentlich auf einem ja fast gleichen Level gespielt hat, also absolut auf dem gleichen Level gespielt hat. Aber mir ist mein Kandidat halt noch ein bisschen mehr untergegangen persönlich, nicht bei den Vikings-Fans, sondern auch in der Öffentlichkeit nochmal, weil der selbst nach der letzten Welle Absagen und so weiter immer noch kein Pro Bowler ist, weil er nicht im All-Pro-Team ist, nicht im ersten, nicht im zweiten. Und zwar unser Safety neben Harrison Smith, nämlich Anthony Harris. Anthony Harris, 6 Interceptions in der Regular Season, noch eine weitere in den Playoffs. Auch immer wieder Interceptions gegen Quarterbacks, die sonst kaum Interceptions werfen. Ein sicherer Tackler, ein extrem sicherer Tackler gewesen, hat in der Regular Season nur 2 Tackles verpasst insgesamt. In Coverage kein Touchdown erlaubt, ist generell wenig in Coverage erlaubt, ist schon wieder im zweiten Jahr hintereinander, glaube ich, einer der besten Safeties, wenn es um Yards per Coverage Snap angeht. Hat dieses Jahr auch, glaube ich, in Coverage mehr Freiheiten bekommen. So ein bisschen, wie man es in den letzten Jahren auch immer mit Harrison Smith gemacht hat, dass man ihn so ein bisschen hat den Quarterback lesen und spiegeln lassen. Und auch das eine Rolle, die er absolut super gespielt hat. Das Einzige, was ihm ein bisschen abgeht, ist die Gefährlichkeit als Blitzer gegenüber Harry, aber ansonsten allround eine super Saison gespielt, wie der Tipp, der jetzt vermutlich gleich bei den beiden anderen kommt, würde ich jetzt mal schätzen, aber aus meiner Sicht Anthony Harris, Defensive Player of the Year.
Ja, dann mache ich mal weiter. Dann nehme ich halt den Jonas eben nicht genommen hat. Nein, für mich ist es Eric Kendricks. Der hat einfach eine Sahne-Saison gespielt. Also war quasi immer da, auch in Coverage immer sehr gut. Da bleibt natürlich so ein ja quasi Game-Sealing-Pass-Breakup gegen die Cowboys in Erinnerung. Hat aber die ganze Saison war er eigentlich immer dabei. Immer gespielt, auch als defensiver Playcaller in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wo man dann eigentlich nicht loben kann. Das war einfach eine Top-Saison von ihm. Und bestimmt seine beste, in der bei uns spielt. Also.
Elio, bist du?
Ja, ich habe ja meinen schon gesagt. Ich bleib dabei.
Ach, du bleibst dabei. ja. Ich habe es mir nicht leicht gemacht, weil es gibt eigentlich 4 Kandidaten, die 2 Kandidaten, die jetzt schon genannt wurden von Jonas und von Christoph. Harrison Smith hat mal wieder eine überragende Saison gespielt. Aber ich gehe mit Danielle Hunter. ja, wie gesagt, alle 4 hätten es verdient, alle 4 haben toll gespielt. Das war auch ein bisschen komisch dieses Jahr bei unserer Defense. Wir haben wirklich diese 4 Eckpfeiler, die auf einem unglaublichen Niveau gespielt haben. Und dann hatten wir halt leider auch ganz große Baustellen, die es trotzdem in den Pro Bowl geschafft haben. Aber Hunter hat für mich den Vorteil, dass er auf der wichtigsten Position spielt. Und ja, ich weiß, Value ist so eine Sache bei Defensive Player of the Year. Aber wenn man sich mal den eigentlichen Award anguckt und wer da gewinnt, dann sind das dann doch meistens Pass Rusher. Und da es hier gar nicht genannt wurde, ist Hunter mein Pick, der erneut eine unfassbare Saison gespielt hat, der ist gegen die besten Offensive Tackle der Liga geschafft hat, zu dominieren. Ich denke da vor allen Dingen gegen die Saints, aber auch teilweise gegen die Packers. Und deswegen ist Danielle Hunter mein Pick.
Kann ich dahinter stehen. Ja. Kommen wir zum Offensive Rookie of the Year. Fangen wir doch mal an. Stefan, mal umgekehrte Reihenfolge.
ja, ist für Miss Irv Smith keine große Überlegung bei mir. Ich glaube, ich auch allein vom Volumen her, neben Bradbury natürlich, einer der wenigen, der da überhaupt in Frage kommt. Smith hat viel gezeigt für den Rookie Tight End, konnte hinter Rudolph lernen. Mal schauen, wie lange noch, je nachdem, aber sollte langfristig unterteilt sein.
Christoph?
Das Gleiche. Also der am besten performt hat, ist Irv Smith, der auch am meisten ja sonst noch gespielt hat. Bradbury hatte auch viel Anteile, hatte aber halt seine Schwächen, wo er dann wirklich auch teilweise eklatant schlecht war im Blocking. Und Smith hat einfach durch und durch überzeugt und ist deswegen auch mein Pick für den Offensive Rookie of the Year.
Sehr schön. Jonas, wer wird's bei dir?
Also ich muss sagen, dass ich, glaube ich, ein bisschen hin und her gerissen habe als bei den anderen. Ich sehe am Ende auch Irv Smith vorne, weil er halt einfach insgesamt allround besser gespielt hat. Aber ich war schon kurz davor, auch Bradbury zu nennen. Ja, er hat seine Schwächen gehabt. Ja, er hat vor allem in manchen Spielen halt eklatant große Schwächen gehabt. Aber ich glaube schon, dass er eben auch in vielen Spielen schon so die Baseline angedeutet hat, auf der er in den nächsten Jahren spielen kann. Und ich glaube, man sagt immer bei Irv Smith, wie schwierig es ist, dass Titans im ersten Jahr performen. Ich glaube, Interior O-Liner generell, aber vor allem der Center hat auch in der NFL im Rookie-Jahr einen extrem, extrem schweren Job. Und wenn nicht gerade Quentin Nelson oder in diesem Jahr Eric McCoy heißt, dann ist das oft eben auch im ersten Jahr immer noch so ein bisschen up and down, noch ein bisschen Gewöhnung an NFL-Speed, NFL-Power und beim Center natürlich auch noch, dass er die Line-Calls geben muss, die Defenses deutlich variantenreicher sind als auf dem College, deutlich komplexer spielen als auf dem College und das musst du halt auch erstmal erkennen und ich glaube, das ist was, was den Vikings eben dieses Jahr zum Teil auch ein bisschen wehgetan hat, dass da eben bestimmte Line-Calls nicht zu 100% gesessen haben, aber ich denke, insgesamt hat auch Bradbury einen wirklich guten Job gemacht, trotzdem natürlich Irv Smith dieses Jahr unser bester Rookie in der Offense gewesen und deswegen nach langem Hin und Her bin ich dann auch auf Irv Smith gegangen.
Da kann ich mich euch dreien hier nur anschließen. Alles andere wäre ja quasi Selbstmord. Dann kommen wir zum Defensive Rookie of the Year. Jonas, willst du gerade weitermachen?
Ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr nicht viel von Defensive Rookies gesehen. Das lag natürlich vor allem daran, dass die Defense schon lange eingespielt mit denselben Startern in den letzten Jahren immer wieder gespielt hat. Das wird sich dieses Jahr, da kommen wir später noch drauf, denke ich, ändern. Aber ich denke, der einzige Defensive Rookie, der wirklich auch immer mal wieder Zeit in der Defense gesehen hat, ist Armon Watts gewesen. Und das ist auch sehr vielversprechend gewesen, was wir da sehen konnten, ist ein sehr solider Pass-Rusher, der immer wieder seine Flashes gehabt hat, schon in den ersten Spielen mit einem Sack im ersten Spiel, einer Pass-Deflection, die zu einer Interception geführt hat im zweiten Spiel, immer wieder gezeigt hat, dass wir da doch einiges auch in der Zukunft erwarten können, ist sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf solide gewesen und gerade wenn man schaut, dass wir wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Jahre von Linval Joseph kriegen werden, auch das werden wir, denke ich, später noch ein bisschen ansprechen. Da, denke ich, können wir uns darauf freuen, dass wir in den nächsten Jahren doch mehr von Armon Watts sehen und deswegen, ja, easy choice.
Ja.
Christoph?
Also, wen hatten wir denn sonst auch? Ne? Muss halt Watts sein. Weil hat sonst einer groß Snaps gesehen? Ich wüsste jetzt gerade nicht. Und
Beut in den Special Teams.
Ja, okay, aber das sehe ich jetzt aber nicht als Defense.
Ja, also, klar.
Dann, ne, könntest du ja sagen, wenn er irgendwie ein Offensive Player super gewesen wäre, der gut Kick returned hat oder so. Nee, also deswegen muss es halt Watts sein.
Ja.
Gehe ich mit. Ich hätte noch den Namen Cameron Smith als Dark Horse, der zumindest als Run-Defender hervorragend gespielt hat. Sixth-Round-Pick, glaube ich, Linebacker. Aber kommt nicht an Watts ran.
Dann sind wir auch beim Defensive Rookie of the Year. Alle vier einer Meinung. Das ist doch auch mal was Schönes. Und dann würde ich gerne euch nochmal auffordern, liebe Zuhörer, macht mit. Wir werden das Ganze als in Kommentarform irgendwie versuchen, unter diesem Podcast zu packen, sodass ihr mitmachen könnt und auch abstimmen könnt, wer denn eure MVP Offensive und Defensive Player of the Year sowie Offensive und Defensive Rookie of the Year geworden sind. Und damit kommen wir quasi zum endgültigen Abschluss der letzten Saison, eine Woche vor dem Super Bowl. Heute in 7 Tagen werden einige von euch schon auf diversen Super Bowl Partys sitzen. Und ja, schauen wir doch mal ein bisschen voraus. Ein kleiner Ausblick sozusagen auf das, was uns erwartet nach dem Super Bowl in der in Anführungszeichen footballfreien Zeit. Jonas, wie sieht denn das Ganze aus mit unseren neuen Coaches? Was kann uns da erwarten? Was sind da die Voraussagen oder die Gedanken, die du dazu hast?
Ja, ich denke, in der Offense wird sich nicht so arg viel ändern. Ja, Stefanski ist der Offensive Coordinator wieder weg. Da ist es natürlich schon ein bisschen schade, wenn man auf die offensive Konstanz schaut, dass wir schon wieder einen neuen Offensive Coordinator haben. Allerdings war Kubiak ja bereits sehr stark involviert in die Offense und wird als neuer OC, denke ich, da auch das weiterführen, was man da angefangen hat. Ich bin da durchaus, was den Einfluss von Zimmer in die Offense angeht, sehr zwiegespalten. Also ich glaube tatsächlich, dass Stefanski weniger konservativ wird ohne Zimmer als Head Coach. Ich denke, da werden wir bei den Browns doch eine andere Herangehensweise sehen, auch wenn Stefanski wohl weiterhin auf dasselbe System setzen wird in Cleveland, aber ich denke, dass er das doch deutlich modernisieren wird. Ich glaube aber auch, dass es bei uns etwas aggressiver werden kann, weil Stefanski wird ja auch immer nachgesagt und als Head Coach ist es grundsätzlich ja auch eine gute Qualität, dass er halt sehr empfänglich ist für alles, was man ihm sagt. Es gab ja auch die Story, dass Stefanski nach der Verpflichtung der Kubiaks und der ganzen Gruppe auf die neuen Coaches zugegangen ist und gesagt hat, wir werden die Offense in eurer Terminologie übernehmen und nicht meine Terminologie hier durchdrücken, sprich, dass er die Terminologie der anderen lernt und ich glaube, da ist Kubiak halt doch ein bisschen anders und es hat ja vor der Saison, glaube ich, irgendwann mal einen Tweet von Fabian Sommer gegeben, wo es dann die Early-Down-Passraten von Kubiak gegeben hat und Kubiak da tatsächlich gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, also gar nicht so unaggressiv war, wie man ihm das immer wieder nachsagt und ich glaube, dass Kubiak sich da weniger reinreden lässt, als ein Stefanski das tut. Der halt, glaube ich, noch etwas empfänglicher für sowas ist und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kubiak da sein eigenes Ding macht und solange das funktioniert, denke ich auch, dass Zimmer ihn da machen lässt. Ich glaube, Zimmer schreitet halt vor allem immer dann ein, wenn Dinge nicht funktionieren und das ist, glaube ich, da ich so ein bisschen auch sehe, warum immer etwas schlecht reagiert wurde, wenn es nicht so gelaufen ist. Weil dann war eben immer der Punkt, wenn sich Mike Zimmer eingeschaltet hat. Und das, glaube ich, hat uns dann in dem Fall ein bisschen wehgetan. Und da sehe ich die Gefahr bei Kubiak tatsächlich gar nicht so groß. Ansonsten wird sich im Coaching-Staff in der Offense ja nicht wirklich was ändern. Der Wide-Receiver-Coach wird wechseln. Der ist mit nach Cleveland gegangen. Aber ansonsten, denke ich, wird alles da beim Alten bleiben. In der Defense wird es nach dem man seit 2014 den komplett selben Coaching-Staff hatte, doch deutlich größere Veränderungen geben. Wir haben den Defensive Coordinator, der gehen wird, der, denke ich, versuchen wird, sich einen Job zu suchen mit Play-Calling-Aufgaben. Ich glaube, das war so ein bisschen das.
Hat er den Job nicht schon bei den Cowboys?
Ich dachte, als bei den Cowboys wird er
Linebacker-Coach
plus Linebacker-Coach. Ja. So. Also deswegen war ich jetzt auch verwundert, dass er zu den Cowboys gegangen ist. Ich dachte, er folgt vielleicht Stefanski nach Dings. Aber die Berichte sagten jetzt, dass er Linebacker-Coach bei den Cowboys wird. Und die Cowboys hatten doch schon wen anders als Defensive Playcaller geholt, oder?
Ja. Ja, das hatte ich mitbekommen. Ich hatte noch nicht mitbekommen, dass der Job da fix war von Edwards. Aber gut, auf jeden Fall wurde der Vertrag nicht verlängert. Zudem wurde auch der Vertrag von Jerry Gray, dem langjährigen Defensive Backs Coach, nicht verlängert. Der wurde gegengelassen. Da kann man natürlich auch sagen, dass man eventuell eben vor allem für die Cornerback-Gruppe da einen neuen Einfluss schaffen wollte. Ansonsten wird man dann sehen, wie die Vikings ihren Defensive Coordinator-Posten vor allem setzen. Da war ja zuletzt immer wieder die Rede auch von einer internen Lösung und möglicherweise eben auch von einer Doppellösung mit Patterson, dem Defensive Line Coach, und Adam Zimmer, also Mike Zimmers Sohn, der bisher Linebackers Coach war. Ich denke, aber da wird sich insgesamt nicht allzu viel ändern, weil es ist eben immer noch Mike Zimmers Defense. Mike Zimmer wird weiterhin die Plays callen, da gehe ich fest von aus. Und da, auch wenn personell es möglicherweise ein paar neue Einflüsse geben wird, denke ich, wird da insgesamt alles beim Alten bleiben.
Alles beim Alten? Das hoffen wir ja mal nicht. Oder was heißt, das hoffen wir ja mal nicht? Es wäre schön, wenn immer alles beim Alten bleiben würde, auf eine Art. Denn wir haben ja auch Verträge, die auslaufen innerhalb dieser Offseason. Wie sieht es da auf dieser Front aus, Jonas?
Ja, also der größte und wichtigste Vertrag, der verlängert werden muss, ist natürlich der von Anthony Harris. Auch wenn da wieder die Leute aus da jetzt ankommen und sagen, kann ich zwei Safeties so viel Geld bezahlen und ist wahrscheinlich sowieso kein Geld da. Man muss mal gucken, wie man das mit dem Salary Cap vereinbart, aber du kannst einen Spieler von dem Format in einer Secondary, die am Kämpfen ist, nicht gehen lassen. Deswegen ist das auf jeden Fall der wichtigste Vertrag, der verlängert werden muss. Ansonsten wird man mal sehen, was mit Griffin passiert. Ich denke nicht, dass Alexander verlängert wird, auch wenn der durchaus ein wichtiger Bestandteil ist, aber ich denke, der wird viel Geld woanders verdienen. Bei Trey Waynes ist es so ein bisschen 50-50, da hängt es, denke ich, davon ab, wie viel Geld er möchte. Und ansonsten wird man gucken, dass man einige Verträge für die Tiefe verlängert. CJ Ham ist da auch noch, wird man auch noch gucken, wo das hingeht, aber ansonsten, ja, denke ich, sollte die größte Aufmerksamkeit auf dem Vertrag von Anthony Harris liegen.
Christoph?
Ja, also ich sehe dazu dann noch, normalerweise würde ich gerne, dass Dan Bailey, Britton Colquitt bleiben, damit die Special Teams einfach auch diese Konstanz haben, und die haben auch dieses Jahr halt wirklich sehr gut performt, beide. In der Defense gehen halt mit Curse, Harris, Waynes, Alexander einige Leute. Harris wäre natürlich Nonplusultra, wenn wir ihn behalten können. Da muss man gucken, wer unter Umständen dann gecuttet wird. Vielleicht können wir halt Raum machen, wie Jonas gerade sagte, wenn wir Cousins verlängern und dadurch den Vertrag oder den Cap-Hit dieses Jahr ein bisschen wegstrukturieren können, wird man sehen. Ich sehe uns nicht in der Position, dass wir im Draft irgendwie einen günstigen und wirklich guten Quarterback bekommen können. Es sei denn, da fällt irgendwer total unerwartet, aber sehe ich aktuell nicht bei den ganzen anderen Needs. Ham ist dann die Frage. Ich glaube, Fullbacks werden jetzt einen echten Value-Anstieg sehen. Also wir haben letztes Jahr echt wirklich viele Fullbacks gesehen, die immer mehr Workload bekommen haben. San Francisco, die im Super Bowl spielen, haben mit Kyle Juszczyk einen Fullback, der, ich glaube, mehr verdient als alle anderen Fullbacks in der Liga zusammen. Oder fast genauso viel. Wird man sehen. Also da muss echt ein bisschen, ja, wieder Cap-Magic passieren und schwere Entscheidungen getroffen werden über Leute, die bleiben dürfen oder ja gehen müssen.
Zum Restrukturieren nochmal kurz eingehakt. Denkt bitte dran, liebe Zuhörer, das bedeutet nicht, dass er weniger Geld verdient. Das bedeutet einfach nur, dass es aufgeschoben wird. Auf ein anderes Jahr.
Genau.
bevor das jetzt wieder kurz, in den falschen Hals kommt.
Ganz Stefan, kurz ja. Haken hier. Ich finde es sehr spannend, was im Moment passiert mit den Vikings, weil Jonas hat es vorhin schon bei den Coaches gesagt, man hat die alte Garde, oder wir waren jetzt über Jahre, haben jetzt wirklich die Spieler immer wieder gesehen, wie sie sich entwickeln, gerade in der Defense. Und jetzt und da bin ich mir gar nicht so sicher, was in diesem Draft kommt. Der Draft hat eine sehr große Klasse und so großer Fan bin. Ich weiß nicht, ob man nicht in Minnesota anders denkt, ob man nicht in Minnesota denkt, jetzt kommt dieser Umbruch und wir gehen ihn. Ich bin kein Fan davon. Aber wenn Cousins mal nicht verlängern sollte, diese Offseason, dann ist das doch ein klares Zeichen, in welche Richtung man gehen will. Wenn man Cousins verlängert, ist das natürlich ein eindeutiges Bekenntnis zu ihm. Ich bin absolut für eine Verlängerung, aber ich bin mir in den letzten Tagen immer unsicherer geworden, ob das wirklich so geschieht.
Zur ganzen Thematik möchte ich sagen, ich habe mir vor 3 Jahren das Jersey in der Offseason von B-Rob geholt und daraufhin wurde er gecuttet. Ich habe mir jetzt das Griffin-Jersey geholt. Das liegt auch schon parat und es sind auch schon die Patches drauf. Ich hoffe, dass mein Fluch da ehrlich gesagt nicht weiterhält, weil auch wenn es vielleicht sinnvoll wäre, würde es mir doch wehtun, ihn gehen zu sehen. Kommen wir aber zu anderen Möglichkeiten, die die Free Agency noch bieten könnte. Jonas oder Stefan, wenn du doch gerade so freundlich reinlachst.
Nee, das war jetzt ich.
Also, Entschuldigung.
Ja, also, nee, ich musste nur lachen, weil du jetzt, wenn ich mir mal so grob meine Off-Season-Ideen oder Free-Agency-Ideen angeguckt hatte, habe ich tatsächlich Griffin eigentlich gecuttet, eher.
Die meisten.
Der Capit ist einfach so riesig und dann kann man vielleicht in der Free-Agency lieber noch irgendwie mit so Short-Term-Contracts gehen, dass man nochmal sagt, ja, komm, wir holen vielleicht aus New England, der dann frei wird, einen, ich würde auch Linville Joseph normalerweise gehen lassen, weil die beiden sind Spieler, die ich als Person sehr mag, die mir echt ans Herz gewachsen sind über die letzten Jahre, aber wo ich denke, dass wir da im Sportlichen, im Verhältnis zum Cap, da am ehesten was bewegen können, da die kaum Deadcap bieten und uns dann zusammen über 20 Millionen eben bringen würden. Ob man da nicht jemanden holt, wie beispielsweise Michael Bennett und Danny Shelton, Leute, die auch Bennett, der über Inside und Outside rushen kann. Odenigbo hat sich ein bisschen hervorgetan, vielleicht, dass man dem ein bisschen mehr Spielzeit auch dann in der Rotation geben kann, halt anstatt dann Bennett, der jetzt auch ein gewisses Alter hat, aber vermutlich günstig auf einem Vertrag nochmal zu holen wäre. Shelton wäre vermutlich auch nicht teuer, hat in New England gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Und da könnten wir wahrscheinlich für weniger Geld als Griffin alleine kosten, gar nicht so viel ja an Downgrade bekommen, in meinen Augen. Sonst ist für uns ja immer der Markt auf Offensive Line interessant. Da wäre für mich so ein Kandidat, den wir bezahlen könnten. Michael Schofield oder von den Chargers, der vermutlich einzige gescheite Lineman dort, der mir gerade einfällt. Oder Quinton Spain von den Bills, der jetzt auch ja zu haben ist. Denn so ein Brandon Scherf, der vermutlich der beste Guard in der Free Agency ist, den wird man einfach nicht bezahlen können. Der wird irgendwo richtig cashen und das wäre für uns auf keinen Fall möglich. Aber da könnte man dann doch ein Upgrade zu Elfline holen. Und ich denke, das würde vor allem auch Bradbury dann in dem Moment helfen. So von Spielern, die jetzt möglich wären, mal als paar Einwürfe. in der Free Agency.
Jonas, was sind da deine Meinungen dazu?
Ja, ich glaube, insgesamt wird da extern nicht viel passieren. Man könnte natürlich eben gucken, so ein bisschen wie Christoph das gerade gesagt hat, dass man so ein bisschen mit Short-Term-Fillern arbeitet, die eben etwas günstiger sind. Da wird mir zum Beispiel auch noch ein Mike Daniels einfallen, der jetzt wahrscheinlich nach seiner Verletzung in Detroit dieses Jahr nicht allzu viel Geld kosten wird, den man dann vielleicht auf einen One-Year-Contract setzen könnte, um mal wieder ein bisschen Interior Pass Rush auch hinzuzuholen. Ansonsten, Offensive Line, einen Veteran Guard so ein bisschen als Competition zur Elfline holen. Es wird, denke ich, kein Day-One-Starter werden. Das wird zu teuer. Das wird zu teuer. Sondern einfach so ein Veteran Borderline-Starter, Backup, der halt dann die Offseason da ein bisschen Competition bietet. Nein, man wird Elfline nicht cutten, wie das viele fordern, weil das bringt einfach kein Geld und Elfline ist vielleicht kein guter Starter, aber immer noch jemand, der wahrscheinlich besser ist als viele Backups in der Liga. Also warum sollte man ihn cutten, solange er günstig ist? Ansonsten, ja, wird man irgendwie gucken müssen, wie man diesen Kader halt auffüllt. Man wird da nicht viele Impact-Spieler rausholen, sondern halt wirklich gucken, dass man Short-Term-Löcher ein bisschen füllt, dass man kurze Verträge, günstige Verträge nimmt. Sich auch von einigen Spielern trennen. Christoph hat es angesprochen, 24 Millionen allein durch Griffin und Joseph. Mit der Art, wie Odenigbo gespielt hat, denke ich, muss man da einfach auch diese Entscheidung mal nehmen. Rhodes wäre eine Möglichkeit, Riley Reiff wäre eine Möglichkeit, wobei ich mir bei Reiff wird schwieriger, weil man dann halt auch wieder den Left Tackle ersetzen müsste und so gut mir Oli Odo gefallen hat, einerseits ist er halt eher Right Tackle und andererseits kann man da jetzt nicht drauf setzen, dass sie dann vom quasi Redshirt zum Starter nächste Saison wird. Und auch Rashard Hill war als Backup okay, hat mir ordentlich gefallen, aber auch das, den möchte ich eigentlich auch nicht wieder als kompletten Starter sehen und deswegen würde ich bei Reiff abwarten. Man kann natürlich gucken, ob sich in den Workouts vor der Saison jemand hervortut, ob sich Udo hervortut, ob sich Hill hervortut, oder ob man eventuell durch einen hohen Draftpick, da kommen wir ja gleich auch noch zu, jemanden holen kann. Aber insgesamt wird das bei Reiff, denke ich, schon eher schwierig, zumal da dann auch fast 5 Millionen Deadcap dranhängen. Und deswegen würde ich da zumindest mal abwarten, ihn nicht direkt cutten. Aber ansonsten, ja, das ist so das Maximum, was da dieses Jahr aus der Free Agency rauszuholen ist.
Ja, Stefan?
Ja, gut, wurde es eigentlich alles schon gesagt. Wir sind ganz klare Seller. Heißt, wir müssen auf unsere eigenen Free Agents gucken, schauen, dass wir unsere eigenen möglichst gut zusammenbehalten. Die vier Namen, die Jonas da gerade in den Raum geworfen haben, die vier großen, die sind es eben. Also Griffin, Reiff, Rhodes und Joseph. Ich würde mich nicht wundern, wenn drei der vier nächstes Jahr keine Wikinger mehr sind. Was natürlich als Fan immer wehtut, weil das hier vier Building Blocks sind. Und dass man als Fan nie gerne sieht. Aber es ist der business-technisch richtige Move, weil wir einfach die Kohle woanders brauchen. Und man muss auch sagen, dass besonders die drei, oder sagen wir besonders Rhodes und Joseph, sind einfach nicht mehr auf dem Niveau von vor 2 Jahren. Das, bei Rhodes war das eindeutig, aber auch bei Joseph muss man das leider konstatieren. Danke, konstatieren. Reiff ist immer noch ein ordentlicher Left Tackle, verdient natürlich 13,2 Millionen und würde uns knapp 9 Millionen Dollar sparen. Aber was Jonas sagt, sehe ich schon. Also ein Left Tackle muss man auch erstmal wieder 9 haben. Das wird nicht so leicht. Und deswegen würde ich fast sagen, dass Griffin, Rose und Joseph die Segel streichen müssen. Ja, und tut weh als Fan, tut uns allen weh, aber ist, glaube ich, die richtige Entscheidung.
So. Und damit kommen wir quasi schon zum letzten Punkt auf unserer Tagesordnung. Den ersten Blick auf die Draft-Klasse, beziehungsweise so ein kleiner Vorausblick. Die einen oder anderen Mock-Drafts sind ja schon unterwegs. Und ja, wie seht ihr das? Wer könnte uns da was nutzen? Wen bräuchten wir? Was ist realistisch, wen wir holen können? Christoph, möchtest du gerade anfangen?
Ja, also ich habe mir jetzt auch schon ein paar Mock-Drafts angeguckt. Es hängt natürlich jetzt immer daran, davon ab, welche Moves wir auch in der Free Agency machen. Also aktuell würde ich mal sagen, auch vor dem Hintergrund, dass wir uns eigentlich relativ einig sind, dass Rhodes vermutlich wirklich geclosed wird und rausfliegt, ist für mich so mit der größte Need, den wir im Draft bedienen können, Corner. Und da wir dann eine sehr gute Klasse haben, sind halt die klassischen Kandidaten, Trevon Diggs, der immer genannt wird, was irgendwie witzig wäre, wenn wir dann beide Diggses im Team hätten. Das Brüderpaar wird sicher im Trainingslager lustig, aber auch CJ Henderson wurde jetzt auch mehrfach zu uns gemockt, so wie ich das gesehen habe, auch ein sehr guter Pick. Ist halt für mich Corner aktuell Stand heute der Number One Need und das ist eine gute Klasse, um das auch zu bedienen.
Stefan?
Ja, ich kann mich eigentlich relativ unterschreiben. Ich bin mir relativ sicher, das soll es eben kein Quarterback sein, dass wir in Runde 1 defensiv draften, weil wir einfach letztes Jahr so einen krassen Fokus auf der Offensive hatten in den frühen Runden. Und dieses Jahr die Defense wirklich nicht gerade, oder sagen wir Vikings untypisch, eher die schwächere Unit war. Und da ist Cornerback-Position einfach die zentrale Baustelle. Man könnte einen Defensive Tackle, einen Three-Tech nehmen, der den Quarterback rushen kann. Aber ich glaube, Corner ist da schon das größere Problem. Und gibt es jetzt schon viele Namen. Und da wir auch relativ spät in Runde 1 ziehen, ist es, glaube ich, jetzt noch zu früh, wirklich Tipps abzugeben. Diggs wäre natürlich lustig und irgendwo der Name, der schon ein bisschen rumgeistert. Aber vielleicht mehr dazu, wenn wir dann im Laufe der Zeit uns auf den Draft vorbereiten.
Jo, Jonas, das letzte Wort.
Ja, ich denke, die Positionen, die eben genannt wurden, sind die, auf die es hinauslaufen wird, wenn es kein Quarterback wird. Wenn es ein Quarterback wird, träumen natürlich auch viele schon davon, dass durch die Hüftverletzung Tua Tagovailoa fallen könnte. Da glaube ich nicht dran. Der wird in den Top 5 gehen. Spätestens Miami, denke ich, wird ihn nehmen, trotz der Verletzung, denn es gibt ja mittlerweile auch die Reports, dass Tua bis April schon so fit werden soll, dass er gewisse Workouts vor den Teams machen kann. Und ich glaube, wenn da durch die medizinischen Dinge nichts passiert, dann wird der nicht annähernd in unserer Range sein. Ich glaube, die beiden Quarterbacks oder die drei Quarterbacks, die am Ende in unserer Range sein werden, sind Jordan Love, Jacob Eason und Jalen Hurts. Hurts würde ich direkt rausnehmen. Der passt zum einen nicht in unsere offensive Philosophie und ich glaube, es wird mindestens ein Team, wenn nicht sogar ein paar mehr geben, die einfach aufgrund seines Rushing-Vermögens denken, dass sie aus ihm den nächsten Lamar Jackson machen können, was ich bei ihm einfach nicht sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich den da schon rausnehmen. Jordan Love ist halt so die Wette überhaupt. Das ist halt so der nächste Trade-based Developmental Quarterback, der letztes Jahr echt viele Probleme hatte, zum Teil selbstverschuldet, zum Teil aber auch wegen dem Supporting Cast, der halt so sich ein Jahr hinter Cousins entwickeln könnte. Jacob Eason hat auch noch seine Probleme, wäre wahrscheinlich der erste Scheme-Fit, wenn ich das so sehen würde, weil der halt ein sehr guter vertikaler Passer ist und das für die vielen Play-Action- und Shot-Plays wahrscheinlich die beste Variante wäre, wenn wir Richtung Quarterback gehen. Wenn wir nicht Richtung Quarterback gehen, wie gesagt, Cornerback, Defensive Tackle, wahrscheinlich eher Cornerback. Da sind dann Diggs, Henderson schon genannt worden. Bei den beiden sehe ich so ein bisschen das Problem. Henderson ist etwas überaggressiv, was seine Zone-Coverage angeht, was glaube ich was ist, was womit sich Zimmer schwer tun wird, weil er halt gerade bei Disziplinen sehr viel Wert drauf legt und da muss man halt gucken, wie das halt mit Henderson vereinbar ist und dazu kommt halt noch, dass Henderson, was Run-Support und Tackling angeht, durchaus ich weiß nicht, ob er nicht fähig ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er nicht unbedingt, dass er Business-Entscheidungen trifft, immer wieder. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, mit Zimmer nicht gut geht. Und deswegen halte ich grundsätzlich viel von Henderson insgesamt, aber ich weiß nicht, ob der mit Zimmer gut auf eine Wellenlänge kommt. Und deswegen bin ich mir da nicht sicher. Trevon Diggs, was das angeht, immer mal wieder mit einem kleinen Lapsus drin, einen Cornerback, der mir persönlich noch einfallen würde, weil er zum einen sehr vielseitig ist, was für das komplexe Zimmer-Schema wichtig ist und zum anderen eben auch physisch im Run-Support und so weiter doch mehr zeigt, auch wenn er grundsätzlich physisch kleiner und leichter ist, ist Jeff Gladney aus der TCU, der, glaube ich, so einer meiner frühen Draft-Crushes im Moment wird. Ist halt, wie gesagt, ein sehr vielseitiger Cornerback, der, glaube ich, in einem sehr komplexen System auch durchaus spielen kann, der eigentlich alle Systeme spielen kann, also der typische Jack of all trades und so ein bisschen ähnlich wie Mike Hughes Pre-Draft, glaube ich, vom Profil her. Der wird da, glaube ich, passen. Natürlich bei Interior Line wird im Moment Kinlaw oft genannt, wobei ich den, glaube ich, eher als Top 15 Pick im Moment sehe. Eine andere Möglichkeit, Ende erste, Anfang zweite Runde, wäre noch Neville Gallimore aus Oklahoma, der statistisch so ein bisschen darunter gelitten hat, dass Oklahoma halt extrem viel Three-Man-Rush läuft und auch mit vielen Twists und Stunts so ein bisschen den schnellen, einen explosiven Get-Off, den Gallimore hat, so ein bisschen neutralisiert hat eigentlich. Wäre für mich so ein Tweener zwischen One-Tech und Three-Tech. Das wäre, glaube ich, noch eine interessante Variante, gerade wenn Linval Joseph halt geht, dass man da mit Gallimore halt auch jemanden hat, der auch Nose-Tackle in einer 4-3-Front spielen kann, aber eben auch das nicht exklusiv macht, sondern auf beiden Positionen je nach Down auch spielen kann. Und das wäre auf jeden Fall einer, den ich mir noch deutlich ausgedehnter angucken werde.
Wunderbar. Dann dürfen wir gespannt sein. Wie immer ist natürlich das Prinzip Mock Draft spätestens am 24. April sind wir dann wieder schlauer und alle Mock Drafts hinfällig. Und von dem her würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, ob jemand noch was dazu zu sagen hat. Generell zur Offseason.
Ja, ich denke, generell zur Offseason können wir jetzt auch in eigener Sache nochmal so ein bisschen ankündigen. Also es wird natürlich Pre-Draft wieder Coverage geben von unserer Seite. Dazu wird es auch in den nächsten Wochen, denke ich, ein bisschen mehr Details geben, wenn dann auch unser Plan komplett finalisiert ist. Wird eigentlich auf jeden Fall alles geben, was wir im letzten Jahr hatten. Das heißt, es wird früher oder später unsere Montags-Mock-Drafts wieder geben. Es wird, denke ich, auch wieder ein Community-Mock-Draft geben, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Ich werde während des Draft-Prozesses immer wieder auch, ich sag mal, in unregelmäßigen Abständen zu gewissen Themen was schreiben. Es wird das hat es letztes Jahr nicht gegeben. Das kündige ich jetzt auch auf jeden Fall schon mal an, einen wöchentlichen Draft-Podcast geben, auch wenn ich noch nicht zu 100% sagen kann, wann der starten wird. Aber ich denke mal, so um das Combine rum werden die meisten unserer Pre-Draft-Sachen an den Start gehen, Position-Rankings und so weiter. Ich denke, da werden auch Stefan und Christoph wieder großen Anteil dran haben. Und da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Und deswegen schon mal an euch die Ankündigung, ihr werdet auch im Pre-Draft-Prozess von uns wieder nicht alleine gelassen.
Ja, dann kann ich mich noch kurz anschließen, direkt an Vikings-Fans. Vikings-Season ist leider vorbei, aber bleibt dran. Die Off-Season wird vielleicht einer der spannendsten, oder wird sicher einer der spannendsten der letzten Jahre. Minnesota Vikings. Und auch Off-Season kann wirklich interessant sein. Man sieht, wie es das Team formt. Bleibt dran. Es macht Spaß.
Ich hoffe, wir haben dann melde ich mich mal. Ich hoffe, wir haben euch auch alle und alle, die zuhören, gut durch die Saison begleitet. Hören uns gerne Lob an, aber auch Kritik, was wir noch verbessern können. Und das werden wir dann jetzt in der Offseason angehen und uns ja gucken, dass wir uns genauso verbessern, wie unser Team sich hoffentlich auch verbessert. Und dann freuen wir uns auf eine neue Saison, die dann nach dem Super Bowl und mit dem Draft-Prozess und der Free Agency für uns wieder starten wird.
Ja, dann bleibt mir quasi nur noch zum einen euch, lieben Zuhörern, zu danken, dass ihr dieses Experiment dieses Jahr so gut angenommen habt mit dem Podcast. Wie ihr wisst, hatten wir die letzten Jahre diverse andere Ideen und müssen sagen, dass wir von der Redaktion her mit dem Podcast sehr zufrieden sind, auch wie er angenommen wird. Und von dem her ein großes Skål und Danke von unserer Seite. Und dann bleibt mir noch zu sagen, einen riesengroßen Dank an Jonas, an Stefan, und an dich, Christoph, für die tolle Mitarbeit im Podcast und auch noch dem Manuel, der über die ganze Saison hinweg immer wieder mit seinen schriftlich ausgearbeiteten Previews sehr gut gearbeitet hat. Das war immer wieder eine Freude und das Ganze belebt hier unseren Verein, unsere Mitglieder, dass wir hier alle zusammen an einem Strang ziehen und versuchen, auf alle nebenher das Beste draus zu machen und euch eine schöne Zeit damit zu geben. In diesem Sinne, denkt an die Super Bowl Partys, die überall stattfinden. Viel Spaß euch und hört wieder rein. Skål!